Zunächst ist alles...
Du hast aber einen schönen Ball.
Zunächst ist Bild noch dunkel.
M.
Eine Hand. Groß. Auf ihrer Innenfläche ein rotes...
M. Eine Stadt sucht einen... Hörspiel nach dem gleichnamigen Film von Fritz Lang und Thea von Harbo. Bearbeitung Michael Farin.
Warte, warte, nur eine.
Eine Gruppe Kinder steht im Kreis.
Mann auch zu dir.
In der Mitte ein Mädchen.
Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir.
Das Mädchen weist auf ein Kind.
Du bist raus.
Das Kind im Kreis. Und das Mädchen beginnt von Neuem.
Warte nur ein Weilchen, dann kommt der schwarze Mann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeinchen macht er Schabefleisch aus dir. Und du bist raus.
Müllkästen, die Hinterfront einer Mietskaserne.
Warte, warte, nur
ein Balkon, auf dem Wäsche hängt.
Dann kommt der schwarze Mann.
Eine schwangere Frau mit einem Wäschekorb. Die dem Wäschekorb klingelt.
Warte, warte.
Eine verhärmte Frau öffnet.
Das verdammte Mörderlied.
Mann auch zu dir.
Die Kinder singen es den ganzen Tag ein
Lied. Man hört eine Kuckucksuhr schlagen. Frau Beckmann sieht auf.
$10.000 Belohnung.
Portal der Gemeindeschule, warten. Im Vordergrund fahren laut hupend Autos vorbei.
Wer ist der Mörder?
Frau Beckmann deckt den Küchentisch.
Belohnung.
Der letzte Schlag der Turmuhr. Winkend verabschiedet sich ein kleines Mädchen. Es ist Elsie Beckmann. Die Kuckucksuhr zeigt 12.
Der Mörder ist unter uns.
Elsie läuft über einen belebten Bürgersteig, bleibt vor einer Litfaßsäule stehen, wirft den Ball dagegen.
Seit Montag, den 11. Juni, werden vermisst der Schüler Kurt Klawitzki und dessen Schwester Gar, wohnhaft gewesen Müllerstraße 70. Aus verschiedenen Anzeichen ist zu schließen, dass die Kinder einem ähnlichen Verbrechen zum Opfer gefallen sind, wie im Herbst vorigen Jahres bereits die Geschwister Döring.
Der Ball springt gegen das Plakat. Der Schatten eines Mannes im Profil.
Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn?
Elsie Beckmann.
Frau Beckmann schneidet Kartoffeln. Als sie draußen Schritte hört, geht sie zur Tür und schaut hinaus. Zwei Mädchen mit Schulranzen stapfen die Stall hinauf.
Ist Elsie nicht mitgekommen?
Nein, mit uns ist sie nicht mitgekommen.
Blind steht auf des alten Mannes. An seinem zerbeulten Hut sind Windrädchen aus Zelluloid befestigt. Ein Mann kauft einen Luftballon für Elsie.
Tausend Dank, Dankeschön.
1.15 Uhr. Frau Beckmann öffnet das Küchenfenster.
Elsie!
Elsie! Elsies Platz am Küchentisch. Der unbenutzte Teller, der Löffel, die Serviette, ein Trinkbecher. Vor dem Tisch der leere Stuhl. Sandboden, spärlich mit Gras bewachsen. Aus einem Gebüsch rollt Essball.
Die Leiche des Kindes lag zwischen Brennnesseln neben einem Fußweg. In Bauchlage mit gespreizten Beinen. Die Bekleidung schien in Ordnung. Aber beim Hochheben des Mantels zeigten sich die Kleider über das Gesäß nach oben geschoben und die Hose aufgerissen, sodass Gesäß und Dammgegend sichtbar waren. Zum Leichenbefund. Spärliche Totenflecke, Ausblutung, Bunsung des Gesichts. Typische Würgemale mit Daumenabdruck rechts. Zwei Stichwunden am Kopf links. 34 Stiche vorn in der Brust. Die Kopfstiche durchdringen den Schädel, wo sie als 7 mm große Spalten sichtbar sind und in der Hirnrinde enden. 9 Stiche gehen ins Herz, davon 3 penetrierend. 5 in die Leber, 4 in und durch den Magen, 3 ins, mehrere in die Lungen, Blutatmen sehr gering. 2 Stiche in die Aorta, einer penetrierend, Länge der Stichspalten hier 4 und 3 mm. 3 Stiche in die linke Niere, einer in die rechte. 300 Kubikzentimeter grobstückiger Speisebrei. Die Scheide voll Blut. Scheideneingang eingerissen bis in die Labia Majora. Der Anus falls verletzt. 2 Wundflächen durchsetzen den Hautring und die Schleimhaut. Die Länge der Stichwunden in der Haut beträgt meist 12 mm, 9 bis 16 mm. An einzelnen war die Lage des Messerrückens nach oben deutlich. Die Tiefe der Stichkanäle wurde bis zu 12 cm gemessen und reicht zum Beispiel von der Brustoberfläche bis ins hintere Rippenfell.
Ein Passant kauft eine Zeitung. Der Mörder sitzt am Fensterbrett seines Zimmers. Er schreibt, in der linken Hand eine brennende Zigarette. Zwischen den Scheiben der Doppelfenster Obst.
Da die Polizei meinen ersten Brief der Öffentlichkeit vorenthalten hat, wende ich mich nun gleich an die Presse.
Extra Ausgabe! Extra Ausgabe, neuer Mann!
Die 3 Monate in lehmigem Erdboden vergrabene Leiche der Hahn war noch leidlich gut erhalten. Vertrocknung, Fettwachsbildung und fehlender Tierfraß hatten zur Erhaltung beigetragen. An Verletzungen fanden sich 3 Stiche in der linken Schläfe von 11 bis 13 mm Länge. Sie drangen bis durch den Schädel. Der vorderste auch ins Gehirn, denn der anliegende Hirnbrei war umschrieben dunkelgrün. In der Halshaut lag eine Gruppe von 7 Stichen auf einem kleinen Bezirk von 5 x 5 cm. In der Brusthaut 10 Stichöffnungen auf einem Bezirk von 22 cm in der Breite und 13 cm in der Höhe. 2 davon drangen ins Herz, 2 in die Pleuren. Im Herzbeutel wenig flüssiges Blut, in der Pleura 250 Kubikzentimeter eingedicktes Blut. Magen erweicht. Aus seiner Umgebung konnten noch 100 Kubikzentimeter grau-gelber, grobstückiger Speisebrei geschöpft werden. Scheide weit, unversehrt. After klaffte weit, für 3 Finger passierbar. Kot und vertrocknete braune Laubblattreste darin sichtbar. Samennachweis misslang.
Aus bestimmten Anzeichen geht er vor, dass auch dieser neue Mord von demselben gespenstischen Unhold begangen wurde, dem bereits 8 Kinder unserer Stadt zum Opfer gefallen sind.
Eine Hand lässt...
Die begreifliche Nervosität wird noch dadurch geschaffen, dass die Bemühungen der Kriminalpolizei, des Mörders habhaft zu werden, bisher leider völlig erfolglos geblieben sind.
Eine Hand lässt eine Zeitung sinken.
Wie sieht er aus? Wo verbirgt er sich? Niemand kennt ihn. Und doch ist er unter uns. Und jeder, der neben dir sitzt, kann der Mörder sein.
Schubfächer einer Kommode, herausgezogen. Der Inhalt ist durchwühlt.
Herr Jäger, so beruhigen Sie sich doch. Schließlich tun wir ja nur nicht. Die ganze Stadt ist in heller Aufregung, aus Angst um die Kinder. Wir müssen jeder Spur folgen, jedem noch so kleinen Hinweis. Jeder kann der Täter sein, Herr Jäger. Jeder. Ich muss Sie deshalb um Verständnis bitten.
Der Polizeipräsident an seinem Schreibtisch. Er spricht in ein weißes Telefon. Vor ihm die Zeitung mit dem Brief des Mörders.
Herr Polizeipräsident, wir können dem Mörder wohl schlecht verbieten, Briefe zu schreiben. Ja, sicher. Natürlich. Ob wir allerdings... Aber sicher doch, Herr Polizeipräsident. Ich verstehe Sie. Wir werden nichts unversucht lassen, um den Mörder zu finden.
Der Mörder starrt in den Spiegel. Mit den Fingern zieht er Mund und Augenwinkel aus, verzerrt sein Gesicht zu einer Fratze.
Da wird zum Beispiel hinter einem Zaun in einem Gebüsch eine kleine, weiße, zerknüllte Papiertüte gefunden.
Man erkennt gerade noch den Aufdruck Confiserie.
Anscheinend war sie früher mit Konfekt gefüllt. Wir haben in einem Umkreis 3 Kilometer in jeder Konditorei, in jedem kleinsten Kolonialwarengeschäft nach dem Ursprung dieser Tüte geforscht. Umsonst.
Eine Konditorei. Ein Kriminator befragt die Verkäufer. Sie schüttelt den Kopf.
Aber natürlich kann sich niemand nach so langer Zeit an irgendetwas erinnern. Mit jedem Tag erweitern wir das Fahndungsgebiet.
Ein Stadtplan von oben.
Es gibt kaum Anhaltspunkte.
Aber meine Herren, Sie müssen doch wenigstens wissen, welche Farbe die Mütze von dem kleinen Mädchen hatte.
Natürlich, Herr Kommissar. Die Mütze war rot, dann die Mütze war grün. Rot, grün, rot, grün.
Polizeibeamte durchkämmen ein Waldstück. Mit Stöcken stochen sie im Unterholz.
Die Polizei hat auf der Suche nach dem bekannten Mörder bisher mehr als 1500 Spuren verfolgt. Das Aktenmaterial füllt 60 dicke Bände.
Jedes Gestrüpp haben wir durchsucht. Jedes Dickicht durchstöbert.
Ein Polizei. Weitere Beamte mit Hunden.
Aber sie haben die Spuren verloren.
Nacht für Nacht werden die Obdachlosenasyle kontrolliert.
Der verräucherte Wartesaal eines Bahnhofs.
Der Bahnhöfe wird ununterbrochen aufrechterhalten.
Die allnächtlichen Razzien der Polizei.
Unter einer Laterne wirbt ein Straßenmädchen um einen Kunden.
In den Verbrechervierteln haben bis jetzt nicht das geringste Resultat.
In einer anderen Straße stoppen 2 Autos mit kreischenden Bremsen. Kriminalbeamte stürzen durch getrennte Eingänge in ein Haus. Aus einem Stundenhotel flüchten 3 Huren. Eine Gruppe von Beamten in Zivil rückt an. 2 Reihen Uniformierter folgen. Eine Kellerkneipe der Unterwelt. An der Decke baumelt ein ausgestopftes Krokodil. Eine junge Hure stürzt herein. Ganoven, Gäste, Straßenmädchen, alles rennt zum Ausgang.
Kriminalpolizei!
Mensch, lass los, du Hund!
Niemand verlässt das Lokal.
Lass los!
Ausweise vorbereiten.
Frag doch lieber den Kindermörder.
Zurücktreten da. Nun macht schon.
Ist ja zum Kotzen hier in der Bude.
Ein Mann mit einem blauen Auge rückt nach. Er zückt die Brieftasche und reicht sie dem Kommissar. Der beginnt spöttisch zu pfeifen.
Wo hast denn du die schönen blauen Augen her? Schlechte Arbeit, mein Junge. Hast dich übers Ohr hauen lassen. Der nächste.
Revolver, Schlagringe, falsche Ausweise.
Der ganze Chef versauen sei, Herr Hauptmann. Jede Nacht die Stänkereien in die Lokale rum. Keiner weiß mehr, wo ein Augenblick Ruhe hat.
Glauben Sie, wir schlagen uns unsere Nächte zum Vergnügen um die Ohren?
Nee, aber Sie vertreiben mir die Kundschaft. Und den Sie suchen, den finden Sie hier doch nicht.
Die Wirtin kippt einen Schnaps hinunter.
Was glauben Sie, was die hier alle für eine Stinkwut auf den Kerl haben, dem Sie jede Nacht die Razzia verdanken? Wenn die Bestie unterdichten, Brennholz würden Sie aus dem machen, kann ich Ihnen sagen.
Eine Gangsterrunde. Die Tür öffnet sich. Der Schränker erscheint. Im Ledermantel.
Schauen Sie ihn runter.
Darunter trägt er einen gestreiften Anzug, eine betont korrekte Krawatte,
meine Herren,
und dunkle Lederhandschuhe.
Ich eröffne die Sitzung. Der Ordnung halber stelle ich fest, dass sämtliche Führer der Ringorganisationen vertreten. Schön, wir brauchen uns nicht lange bei der Vorrede aufzuhalten. Wir wissen ja alle, warum wir hier sind. Ein Außenseiter verdirbt uns das Geschäft und den Kredit. Die Maßnahmen der Polizei, die täglichen planmäßigen Razzien zur Ergreifung des Kindermörders, hindern unsere Tätigkeit in einem kaum mehr ertragbaren Maße.
Sehr richtig.
Dieser Zustand muss ein Ende nehmen. Wir müssen wieder geordnete Verhältnisse bekommen, sonst machen wir Pleite.
Eine Hand zerdrückt eine Zigarette im Aschenbecher.
Außerdem leidet unser Renommee. Ich suche den Mörder in unseren Kreisen.
Ein Lächeln fliegt über sein Gesicht.
Meine Herren, wenn sich mir bei Ausübung meines Berufs ein Kriminalbeamter in den Weg stellt, dann weiß er, welches Risiko er eingeht. Und ich weiß es auch. Wenn einer dabei draufgeht, im Beruf gestorben. Schön, geht in Ordnung. Aber zwischen dem, den die Kriminalpolizei sucht, und zwischen uns, einen dicken Strich.
Köpfe nicken.
Wir üben unseren Beruf aus, weil wir existieren müssen. Aber diese Bestie hat kein Recht zu existieren. Die muss weg. Die muss ausgerottet werden, vertilgt. Ohne Gnade und Barmherzigkeit.
Er macht eine auffordernde Geste.
Meine Herren, unsere Mitglieder in Ruhe ihren Geschäften nachgehen können, ohne durch die überhandnehmende Nervosität der Kriminalpolizei andauernd gestört zu werden.
Wir haben soeben Verschärfungen der Passkontrollen beschlossen.
Die Pressekonferenz dauert bereits eine Stunde.
Weitere Razzien sind vorgesehen. Ein deckendes System steter Überwachung.
Aber Herr Kommissar, Sie glauben doch nicht wirklich, den Kindermörder auf diese Weise aufzuspüren. Vielleicht ist es nach außen ein ganz harmloser Mensch. Gut bürgerlich. Einer, der keiner Fliege was zuleide tut. Einer, der auf die Kinder seiner Vermieterin auf. Sie sollten die Bevölkerung viel stärker in die Suche mit einbeziehen.
Hören Sie mir bloß damit auf. Wenn ich bloß daran denke, kriege ich das kalte Kotzen. Verzeihung. Aber es ist doch wirklich wahr. Was hat die Mitarbeit der Bevölkerung denn bisher gebracht? Berge von Briefen mit den irrsinnigsten Lungen. Alarmierung der Mordkommission, wenn ein Schornsteinfeger in den Hof geht.
Und wenn man die ausgesetzte Belohnung erhöht?
Tja, wenn das so einfach wäre.
Finden Sie denn etwa nicht, dass die Bevölkerung ein Recht hat, dass alle nur erdenklichen Wege beschritten werden?
Das ist doch außer Frage. Wir werden natürlich alles Machtstehende tun.
Der Kommissar schiebt seinen Stuhl an den Tisch. Dicker Qualm hängt im Raum. Der Polizeipräsident lässt sich berichten.
Wir müssen alle Fürsorgeanstrengnisse, Nervenkliniken und Irrenanstalten zu schärfster Mitarbeit anhalten.
Der Polizeipräsident ist ungehalten.
Ich werde alle in Frage kommenden Personen persönlich aufsuchen.
Die Ganoven beugen sich über einen Stadtplan von Berlin.
Wir müssen ihn fassen.
Wir selber.
Die Hand des Schränkers.
Wir müssen die Stadt mit einem Netz von Spitzeln überziehen.
Fährt über die Karte.
Je Quadratmeter muss unter ständiger Kontrolle stehen.
Der Schränker hat sich erhoben.
Es müssen Menschen sein, die überall hinkommen, ohne Aufsehen zu erregen. Die jedem auf der Straße nachgehen können, ohne aufzufallen. Die jedem Kind in jedes Haus folgen können, ohne Misstrauen zu erwecken. In einem Wort, Menschen, die unmöglichen Verdacht des Mörders erregen können.
Auf der Wand wächst der Schatten des Schränkers.
Die Bettler. Die Organisation der Bettler.
Hinter einer Barriere in einem Flur wartende Bettler.
Du hast alle Höfe in der Hauptstraße von Nummer 1 bis 88. Hauptstraße 89 bis 196. Hauptstraße 89 bis 196.
Auf einem Bürgersteig liegt ein offener Hut. Ein Herr und ein kleines Mädchen gehen vorüber. Ein Bettler mit dunkler Brille und einem Schild blind um den Hals sitzt gegen eine Hauswand gelehnt. Die Schatten der Vorübergehenden über sein Gesicht. Er schiebt die Brille hoch und schaut dem Herrn mit dem Kind argwöhnisch nach. Im Schaufenster des Spielwarenladens bewegen sich mechanische Spielzeuge. Eine Windmühle, ein Kran, ein Karussell. Zwei Kinder bleiben vor dem Schaufenster stehen. Der Kommissar steht vor einer kleinen Frau.
Ob bei Ihnen ein Herr Beckert wohnt?
Der Kommissar betritt die Wohnung der kleinen Frau.
Hätte gerne mal mit ihm gesprochen.
Der Kommissar betritt das Zimmer des Mörders. Eine geblümte Tapete. Der Blick des Kommissars wandert durch den Raum und verharrt auf dem Fensterbrett. Der Kommissar kramt aus einem Korb eine weiße, halbgefüllte Papiertüte mit der Aufschrift »Viserie« und eine Zigarettenschachtel der Marke Ariston hervor.
Ariston. Das ist er.
Höchste Zeit.
Eine hochgewachsene Dame verlässt das Geschäft. Sie nimmt das Kind bei der Hand. Das Pfeifen bricht unvermittelt ab. Den Kopf gesenkt betritt der Mörder den Vorgarten eines Cafés.
Café? Nein! Einen Wermut, nein, Cognac. Cognac. Cognac.
Die Hand des Obers gießt einen Cognac ein.
Doch einen.
Abenddämmerung. Der Stand des blinden Straßenhändlers. Der Alte verkauft einer Dame zwei Luftballons. Der Mörder nähert sich. Der blinde Straßenhändler erschrickt.
Das habe ich doch schon mal gehört.
Er ruft nach einem jungen Mann.
Hast du den Mann gesehen, der gepfiffen hat?
Ja, ich sehe ihn noch.
Heinrich, es spricht ein Kind an. Kleines Mädchen. Er geht mit ihr die Straße entlang.
Wir laufen doch nach und lassen nicht mehr aus den Augen.
Aber warum? An dem Tag, wo die kleine Elsie Beckmann ermordet worden ist, da hat ein Mann bei mir einen Luftballon gekauft. Und der Mann, kleines Mädchen, weiß ich gehabt. Und der Mann hat genauso gepfiffen wie der da drüben.
Der Mörder und das Mädchen kommen aus dem Laden. Das Mädchen hält ihrem Begleiter die offene Tüte hin. Der Mörder nimmt sich eine Apfelsine heraus. Ängstlich sieht er sie. Dann schlägt er den Mantel zurück. Der junge Mann zieht ein Stück Kreide aus seiner Tasche. Der junge Mann beginnt mit großen Strichen einen Buchstaben auf die Innenfläche seiner linken Hand zu zeichnen. Die rechte Hand des jungen Mannes malt auf die linke in Druckschrift ein M. Sich der junge Mann. Wie aus Versehen rempelt er den Mörder an und drückt ihm dabei die Hand mit dem Kreidezeichen auf die Schulter. Der Mörder lässt vor Schreck das Messer fallen.
Verdammt noch einmal! Sind Sie ein verrückt, Mensch? Apfelsinenstraße schmeißen? Bring mir dicke Hals und Beine! Unglaublich sowas! Bist du meine Hand der Polizei anzeigen?
Onkel Dada.
Was sagst du? An der Mordstelle sind Zigarettenstummel der Marke Ariston gefunden worden. Hab ich's mir doch gedacht. Schickt mir bitte sofort die Spurensicherung. Natürlich in die Wohnung von Beckert. Die Adresse habt ihr ja. Und möglichst ohne jedes Aufsehen. Er kann hier jeden Moment wieder auftauchen.
Sie folgen dem Zeichen. Bringt keinen Moment aus den Augen.
Das Schaufenster eines Spielwarenladens. Puppen, ein Teddybär, ein Steckenpferd und andere Spielsachen. Am oberen Bildrand bewegen sappelnd die Beine eines Hampelmannes. Der Mörder will hineingehen, als ihn das Mädchen am tupft.
Onkel, du hast dich ja ganz weiß gemacht. Da, auf der Schulter.
Der Mörder dreht seinen Rücken dem Spiegel zu und starrt über seine Schulter auf das große M.
Komm, ich will weg. Onkel, was hast du denn?
Auf einmal ertönt ein Pfiff. Der Mörder lässt das Mädchen los und läuft bis zur Ecke. Wieder Pfiff. Verzweifelt rennt der Mörder hin und her.
Wir hätten ihn sonst unbedingt sehen müssen.
Ausgeschlossen. Er muss doch hier im Hof sein. Zurückgelaufen ist er auch nicht.
Verdammt nochmal, irgendwo muss doch der Kerl sein.
Im Zimmer des Mörders.
Macht mal lieber aus. Sonst schöpft er womöglich noch Verdacht, wenn er nach Hause kommt und sieht, dass es hier hell ist.
Das Innere einer Bodenkammer.
Bleibe nochmal.
Geht da noch mehr?
Dann geht das Licht aus. Man hört, wie die Bodentür zugeschlagen und abgeschlossen wird. Der Mörder atmet schwer. Die Turmuhr schläft. Vor dem Tor des Bürohauses steht ein Polizist. Das Scherengitter ist geschlossen. Er klingelt. Ein Wächter tritt hinaus auf den Hof. Als er das Gitter erreicht, sieht er einen Revolver auf sich gerichtet.
Such mal. Und kein Laut. Na, wird's. Vorwärts. Los. Vorwärts.
Wie viele Wächter sind außer Ihnen hier im Haus? Ach, Sie wollen nicht antworten, nein?
Der Angeredete schüttelt den Kopf.
Schön.
Auf ein Zeichen werden dem Wächter die Arme nach hinten gedreht. Man hört einen schrillen Schrei.
Im Haus sind noch zwei Wächter auf Kontrollgang.
Die Innenseite der Bodentür. Keuchend bemüht sich der Mörder mit seinem Taschenmesser, einen Teil des Schlosses abzuschrauben. Er versucht, den Riegel des Schlosses zurückzuschieben. Die Klinge bricht ab und fällt klirrend zu Boden.
Verdammt!
Zwei Ganoven tragen einen bewusstlosen Wächter vorbei. Des Mörders bohrt mit der abgebrochenen Klinge in der Latte, um einen Nagel zu lockern. Die Hand des Mörders zieht den Nagel heraus. Die Hand des Mörders klopft mit dem Knauf des Messers den Nagel krumm.
Ich hab was draußen gehört!
Der Ganove läuft zum Schränker.
Auf dem Boden! Auf dem Boden, Lisa! Ich hab deutlich was klopfen hören! Auf dem Boden! Auf dem Boden!
Der Mörder hat den Nagel Dietrich zurechtgebogen. Verbissen stochert er im Schloss der Bodentür. Der Mörder kauert am Boden und klopft mit seinem Messer auf dem Nagel herum. Als er den Nagel ins Schloss stecken will, bewegt sich die Klinke. Der Mörder fährt erschrocken zurück. Zwei Hände führen von außen einen Dietrich ins Schloss, der an einem großen Bund mit anderen Nachschlüssen hängt. Der Mörder läuft einige Schritte, schleicht aber sogleich noch einmal zurück, um das Licht auszuschalten. Der Gang versinkt im Dunkeln. Einen Augenblick später öffnet sich die Tür. Der Schränker erscheint. Hinter ihm seine Ganoven. Taschenlampen blitzen auf.
Vorwärts! Er muss hier drin sein!
Die Lichtkegel der Taschenlampen tasten sich an den Verschlägen entlang.
Die Verschläge aufbrechen!
Man hört, wie eine Tür nach der anderen zersplittert. Immer tiefer duckt sich der Mörder in seinen Dunkel.
Da! Da ist er! Da steckt der Hund!
Auf die Sparkasse hatten Sie es also nicht abgesehen, das ist klar. Das ist doch Blödsinn. Das stimmt, musste eine Herde von Idioten gewesen sein. Was wollten die denn in der Bodenkammer? Da versteht einer die Welt. Und die Geldschränke völlig unberührt, das gibt's doch gar nicht. Erzähl das deiner Großmutter. Sie haben also definitiv nichts gestohlen, dafür aber einen Menschen verschleppt, den keiner kennt. Gott weiß wohin. Ich weiß es nicht.
Einer wurde zum Gewischt, der Franz. Der hält natürlich das Maul, hat Angst. Na, aber lassen Sie mich nur machen, den Jungen kenne ich. Der gehört zu der Sorte Einbrecher, die lieber auf den Stock springen, als in eine Mordsache verwickelt zu werden.
Der Kommissar steckt sich eine Zigarre in den Mund.
Du wunderst dich sicher, mein Junge, dass ich hier bin. Was habe ich denn mit der Mordkommission zu tun, denkst du dir? Nun, ihr habt eure Arbeit um ein paar Grade zu gut gemacht. Der eine Wächter,
tot?
Beihilfe zum Mord. Das ist eine hässliche Sache, Franz.
Herr Polizeipräsident, Entschuldigung, dass ich noch einmal störe, aber es ging um den Kindermörder. Die Gangster haben sich den Kindermörder geschnappt.
Der Kommissar entnimmt einem Kistchen eine neue Zigarre, schneidet die Spitze mit einer Papierschere ab.
So, Franz, jetzt wollen wir mal Tacheles miteinander reden. Und Gnade dir Gott, wenn du mich anschwindelst. Also los. Was habt ihr mit dem Mörder zu tun? Und wohin ist der Mann verschleppt worden?
Musik
Schaffnerin der Fabrik. Undurchdringliches Dunkel. Zwei Männer zerren den Mörder, dem man die Jacke über den Kopf gezogen hat, eine Treppe hinunter.
Was habe ich euch denn getan? Loslassen!
Mann lässt ihn los. Der Mörder reißt sich die Jacke vom Kopf.
Schneiden! Was wollt ihr denn von mir? Was wollt ihr denn von mir?
Der Mörder wendet sich um und erstarrt. In einem großen Keller gewölbt das Gericht der Unterwelt. Im Hintergrund des Raumes sitzen und stehen Gangster und Huren. Ein Teil des Auditoriums hockt auf Kisten und Fässern. An einer langen Tischplatte, die provisorisch über zwei Holzbänke gelegt ist, hat das Tribunal Platz genommen.
Lass mich raus! Ich will ihn aus! Ich will ihn aus!
Über dem Tisch hängt eine nackte Glühbirne.
Lass mich doch raus!
Hier kommst du nicht mehr raus.
Aber meine Herren, ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen.
Von links tastet sich eine Hand an ihn heran.
Ich bitte Sie, lassen Sie mich doch frei. Das Ganze muss doch ein Irrtum sein. Ein Irrtum.
Die Hand packt seine Schulter.
Oh nein, kein Irrtum. Ausgeschlossen. Das ist kein Irrtum.
Der Blinde lässt den Mörder los.
Nein, nein. Kein Irrtum.
Der blinde Straßenhändler hält dem Mörder eine Ballonpumpe.
Kennen Sie das? So ein Ballon hast du doch der kleinen Else Beckmann geschenkt. So ein Ballon.
Der Blinde lässt den Ballon hochsteigen.
Else. Nein, nein. Aber die habe ich ja gar nicht gekannt.
Der Schränker hält das Zeitungsfoto eines kleinen Mädchens in die Höhe. Die Hand des Schränkers zeigt ein drittes Foto. Der Mörder dreht sich plötzlich um und versucht zu fliehen. Die Hände des Mörders umklammern die Klinke der Tür. Man reißt ihn weg, er wird gestoßen, die Treppe hinab. Wimmernd wälzt er sich am Boden. Unter dem Blick des Schränkers verstummt die Menge. Dem Mörder auf die Schulter.
Sie? Ich an Ihrer Stelle würde hier nicht so dicke Töne riskieren, Herr. Es geht hier um Ihren Kopf, falls Sie das noch nicht kapiert haben sollten.
Der Mörder springt hoch.
Wer sind denn Sie schon wieder?
Ich habe das Zweifelvergnügen, hier als Ihr Verteidiger zu fungieren.
Wollt ihr mich denn umbringen? Wollt ihr mich denn einfach kalt machen? Aber ihr könnt doch nicht einen nackten Mord an mir begehen! Ich verlange, dass man mich zur Polizei ausliefert! Ich verlange, dass man mich vor ein ordentliches Gericht stellt!
Er aber bricht in die Knie und schlägt die Hände vors Gesicht.
Ich kann doch nichts dafür.
Ein Ganove lacht.
Das kennen wir.
Er aber, kniend, lässt resigniert die Hände sinken.
Was weißt denn du? Was redest du? Wie bist du denn überhaupt? Wer seid ihr denn? Alle miteinander. Verbrecher. Bildet euch womöglich noch was ein drauf, weil ihr Geldschränke knacken könnt oder Fassaden oder Karten zinken. Lauter Sachen, denke ich mir, die ihr gerade so gut lassen könntet, wenn ihr was Ordentliches gelernt hättet oder wenn ihr arbeitet oder wenn ihr nicht so faule Schweine wärt. Aber ich...
Er verkrampft die Brust.
Kann ich denn anders? Habe ich denn nicht dieses Verfluchte in mir? Das Feuer, die Stimme, die Qual.
Der Mörder kniend.
Immer muss ich durch Straßen gehen. Und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Das bin ich selber. Es verfolgt mich. Lautlos. Aber ich höre es doch. Ja, manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe. Ich will davon, von mir selber davon. Aber ich kann mir nicht entkommen. Muss den Weg gehen, den es mich jagt. Muss rennen, endlose Straßen. Ich will weg.
Eine Hure knetet ein Taschentuch ein.
Und mit mir rennen die Gespenster von Müttern, von Kindern. Die gehen nie mehr weg. Die sind immer da. Immer. Nur nicht, wenn ich's tue. Wenn ich...
Seine Hände verkrampfen sich, als wirkten sie ein Opfer.
Dann weiß ich von nichts mehr. Dann stehe ich vor einem Blatt und lese, was ich getan habe, und lese. Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts. Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht? Es schreit und brüllt da innen, wie ich es tun muss. Will nicht, muss! Und dann schreit eine Stimme. Und ich kann es nicht mehr hören. Hilfe! Ich kann nicht.
Tosender Beifall. Tosender Beifall.
Ich bitte ums Wort. Mein sehr geschätzter Vorredner, der, wenn ich mich nicht irre, wegen Totschlags in 3 Fällen von der Kriminalpolizei gesucht wird, hat behauptet, die Tatsache, dass mein Klient unter Zwang handelt, spreche ihm das Todesurteil.
Nimmt ja auf!
Er irrt sich. Gerade das Moment des Zwangs spricht meinen Klienten frei.
Du bist wohl verrückt und besorgt, das nächste Stück.
Gerade das Moment des Zwangs enthebt den Angeklagten von der Verantwortung für sein Tun.
Pfiffe.
Und für etwas, wofür er nicht verantwortlich zu machen ist, kann man keinen Menschen strafen.
Willst du vielleicht damit sagen, dass die besser frei ausgehen soll?
Ich will damit sagen, dass dieser Mensch ein kranker Mensch ist. Und einen kranken Mensch gibt man nicht dem Henker, den übergibt man dem Arzt.
Na, das Haus bricht auf mehreren aus.
oder als Gehalt entlassen wird.
Einen Menschen zu töten, der für seine Taten nicht verantwortlich zu machen ist, dazu hat niemand das Recht. Auch nicht der Staat. Kein Sch der Welt.
Und Quatsch.
Und Sie? Schon gar nicht. Allerdings hat der Staat dafür zu sorgen, dass dieser Mensch unschädlich gemacht wird und dass er aufhört, Gefahr für seine Mitmenschen zu sein.
Schluss mit dem Gesülze! Frag doch mal die Eltern, wen der da ihre Kinder genommen hat. Frag sie nach den Tagen und Nächten, wo sie nicht wussten, was los war mit ihren Kindern. Und dann frag sie nach denen, die nicht wussten, was los war.
Die Meute tobt.
Ich lasse mich nicht niederschreien von euch. Ich werde nicht dulden, dass in meiner Gegenwart ein Mord begangen wird. Ich verlange, dass diese Menschen...
Das ist doch kein Mensch!
Dass diesem Menschen der Schutz des Gesetzes zuteil wird, auf den auch der Verbrecher Anspruch hat.
Pfiffe.
Ich verlange, dass dieser Mann der Polizei übergeben wird.
M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Hörspiel nach dem gleichnamigen Film von Fritz Lang und Thea von Harbu. Bearbeitung Michael Farin. Mit Peter Lorre, Gustav Gründ, Theo Lingen, Georg und anderen Originalstimmen aus dem Film M. Sowie Burchard Dabinus, Pamina Füting, Eva Goschtejewitsch, Gerd Heidenreich, Alexandra Metz und Axel Milberg. Musik Lahr Zeitblom. Technik Peter Urban, Angelika Haller. Assistenz Martin Trauner. Regie Bernhard Jugel. Produktion Bayerischer Rundfunk und Deutschlandfunk 2003.
Am kommenden Donnerstag hören Sie wieder, zu gewohnter Zeit um 21 Uhr, ist gesagt, ein Wörterspiel von Stefan Krass und Ulrich Lampen. Sie hörten von Erik Satie Gnossienne für Klavier Nummer 5, Moderé, gespielt von Clara Körmendi.